Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Aussortieren, dem Podcast rund um die Themen Aussortieren und Minimalismus. Mein Name ist Julia und ich möchte euch dabei helfen, euren Besitz auf das Wichtigste zu reduzieren. In dieser Folge spreche ich mal über verschiedene Mythen, die es zum Thema Minimalismus gibt. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben uns jetzt eine ganze Weile nicht gehört. Ich war nämlich krank und konnte deshalb länger nicht hochladen. Also falls ich noch ein ganz bisschen nasal klinge, tut's mir leid. Ich habe extra jetzt ein bisschen später aufgenommen, damit ich nicht mehr krank klinge, aber vielleicht hört man es noch so ein ganz bisschen. Aber jetzt habe ich mich wieder erholt und freue mich, wieder eine Folge aufnehmen zu können. Bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, noch eine Sache. Ich habe in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, wie ich mit dem Thema Upload-Rhythmus von diesem Podcast umgehen soll. Bisher habe ich mir ja vorgenommen, wann immer möglich, regelmäßig alle 2 Wochen hochzuladen und nur wenn es nicht anders geht, seltener. Aber ich merke mittlerweile, dass selbst alle 2 Wochen wirklich schwer durchzuhalten ist. Don't get me wrong, ich mache diesen Podcast total gerne und es ist mir auch sehr wichtig. Aber aktuell nimmt das einfach den allergrößten Teil meiner Freizeit ein und eine Folge zu produzieren dauert irgendwie immer länger als gedacht. Ich vergleiche mich dann manchmal mit anderen Podcasts, die auch alle 2 Wochen hochladen, aber dann erinnere ich mich, das ist halt auch meistens so, dass das auch deren Job ist und ja, bei mir halt nicht. Long story short, ich merke, dass ich das etwas entzerren muss, weil ich gerade andere mir wichtige Dinge etwas vernachlässige und weil ich mich sonst selbst ziemlich unter Stress setze, dass alle 2 Wochen eine neue Folge kommt. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, denn ich glaube, man hört den Unterschied, wenn ich eine Folge stressmäßig aufnehme oder mit etwas mehr Zeit und Ruhe. Deshalb werde ich es jetzt so machen, dass die Folgen zwar immer noch am Freitag kommen, wann immer möglich auch weiterhin um 10 Uhr, aber es keinen festen Upload-Plan mehr gibt. Also mal wird alle 2 Wochen was kommen, mal vielleicht auch jede Woche, wer weiß, aber dann vielleicht auch mal nur alle 3 oder 4 Wochen, je nachdem, wie es bei mir gerade passt. Ich hoffe, ihr versteht das und schaltet trotzdem wieder ein, auch wenn es keine genauen Zeiten gibt. So viel dazu und jetzt zum Thema Minimalismus-Mythen. Ich habe mal 5 Mythen oder Gedanken oder falsche Annahmen zusammengesucht, die beim Thema Minimalismus aufkommen können, beziehungsweise in manchen Köpfen verankert sein können. Und die möchte ich heute entkräften. Mythos Nummer 1: Minimalistisch leben ist teuer. Wenn man hört, dass MinimalistInnen mit wenig Dingen leben und ganz viel aussortieren, könnte man ja annehmen, dass sie viel Geld ausgeben müssen, wenn sie dann doch mal wieder was brauchen. Dass sie ganz viele Dinge nachkaufen müssen, die sie nicht mehr besitzen. Das ist so nicht wahr, im Gegenteil, eigentlich ist minimalistisch Leben kostengünstiger. Denn man sortiert ja nicht wahllos irgendwelche Dinge aus, die man noch braucht, sondern nur das, was man eh nicht mehr braucht. Also tendenziell spart man eher Geld, weil man sich bewusster wird, was man alles so konsumiert und was man eigentlich nicht braucht. Klar kann es vorkommen, dass man was nicht mehr besitzt und dann doch nochmal nachkaufen muss, aber das hält sich in Grenzen und das sind dann auch meist keine großen Anschaffungen. Das letzte, was ich zum Beispiel nachgekauft habe, war eine Rolle Geschenkpapier, denn ich hatte wirklich gar keins mehr da und das hat mich dann einmalig 99 Cent gekostet. Manche MinimalistInnen lösen dieses Problem in Anführungszeichen auch so, dass sie sich Sachen ausleihen. Wenn man zum Beispiel keine Bohrmaschine besitzt und die nur einmal im Jahr braucht, dann leiht man die sich eben bei einer Freundin, einem Freund aus. Oder es gibt ja auch immer mehr solcher Leihläden, wo man sich umsonst oder gegen einen kleinen Betrag alle möglichen Dinge ausleihen kann. Also minimalistisch leben ist nicht per se teuer, sondern kann im Gegenteil sogar dabei helfen, weniger Geld auszugeben und Geld zu sparen. Mythos Nummer 2: Wenn man wenig besitzt, ist man automatisch Minimalistin. Das stimmt so nicht, denn man kann nicht wenig Besitz und Minimalismus gleichsetzen. Den entscheidenden Unterschied macht hier der bewusste Konsum und Besitz. Also, dass man sich bewusst aktiv entscheidet, bestimmte Dinge nicht besitzen zu wollen. Dass man sich bewusst wird, was man wirklich braucht und in seinem Leben haben will und alles andere bewusst weglässt. Minimalismus hat also ganz viel mit Bewusstsein über den eigenen Konsum zu tun und der eigenen Entscheidung, bestimmte Dinge, die man nicht braucht, nicht einfach dazulassen, sondern aktiv auszusortieren. Eine Person, die weniger besitzt, okay, das ist jetzt schwer zu kategorisieren, weil was heißt überhaupt weniger? Das ist irgendwie schwer zu definieren. Vielleicht weniger als der Durchschnitt oder so, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal, eine Person, die weniger besitzt, in Anführungszeichen, hat sich nicht automatisch Gedanken gemacht, was sie alles braucht und was sie alles nicht braucht. Wenn man zum Beispiel fürs Studium oder so in eine kleinere Wohnung zieht und nicht all seine Sachen mitnehmen kann, dann nutzt man nicht automatisch Minimalismus oder hat sich damit beschäftigt und geht seinen Besitz sehr bewusst durch. Und in einigen Fällen ist wenig Besitz eben auch ein Lebensumstand, den man keinesfalls freiwillig gewählt hat, sondern der sich zum Beispiel aus einer finanziell benachteiligten Position heraus ergibt. Diese Personen sind dann ja nicht automatisch MinimalistInnen, denn sie haben sich nicht aktiv dafür entschieden, wenig zu besitzen, sondern es ist ihnen unfreiwillig passiert. Minimalismus kommt, das dürfen wir nicht vergessen, aus einer Bubble, die in gewissen Aspekten ihres Lebens, also in materieller Hinsicht, privilegiert ist. Weil MinimalistInnen genug zum Leben haben, sogar mehr als genug, dass sie sich entscheiden können, Dinge nicht mehr zu besitzen. Gleichzeitig finde ich, man muss, um Minimalismus für sich zu nutzen, auch keine Person mit hohem oder höherem oder auch durchschnittlichem Einkommen sein. Auch in einkommensschwächeren Situationen kann meiner Meinung nach Minimalismus hilfreich sein. Zum Beispiel bei vielen StudentInnen, das Beispiel hatte ich eben schon genannt. Auch wenn man als studierende Person vielleicht nicht so viel besitzt, vielleicht auch nicht so viel Raum hat, um Sachen zu lagern, also kleines WG-Zimmer oder so, kann es trotzdem Gegenstände im Wohnraum geben, die man eigentlich nicht braucht und aussortieren könnte, weil sie keinerlei Mehrwert bieten. Und umgekehrt ist man nicht automatisch keine MinimalistIn mehr, wenn man in der einen oder anderen Kategorie mehr besitzt. Man kann dann trotzdem noch MinimalistIn sein, denn wir sind eben alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse in verschiedenen Lebensbereichen. Also beim Minimalismus geht es vor allem um die bewusste Beschäftigung mit dem eigenen Besitz, um die bewusste Entscheidung, für einen selbst unnötige Gegenstände auszusortieren. Mythos Nummer 3: MinimalistInnen schmeißen alles lieblos weg. Ich glaube, es gibt so klischeehafte Bilder von MinimalistInnen. Bilder, in denen sie Sachen aus dem Fenster werfen oder in Massen Dinge in Mülltüten werfen und rein rational und schnell entscheiden, das brauche ich nicht mehr, also goodbye. Und hier finde ich wichtig zu erwähnen, dass das auf keinen Fall so sein muss. Die Gruppe von MinimalistInnen ist nicht charakterlich klar umrissen und wir verhalten uns auch nicht alle genau gleich. Bestimmt gibt es Personen, die bei der Sache eher rational rangehen und schnell aussortieren und denen es vielleicht auch nicht so schwer fällt, Dinge wegzugeben. Aber genauso gibt es Personen, die da vielleicht eher gefühlsmäßig und weniger pragmatisch drangehen und eher an Dingen emotional haften. Beziehungsweise natürlich kann eine Person auch beides sein, was ich gerade genannt habe, mal so, mal so. Ich glaube, zum großen Teil sind minimalistisch lebende Personen sehr wertschätzend ihrem Besitz gegenüber und schmeißen Sachen nicht einfach weg. Zum Teil sind die Darstellungen da, glaube ich, medial überzeichnet worden. Ich glaube nicht, dass es so oft vorkommt, dass Sachen einfach lieblos aus dem Fenster geworfen werden. Und meistens werden Sachen auch gar nicht weggeworfen, wenn es auch anders geht. Zum großen Teil überschneidet sich der Kreis der Personen, die minimalistisch leben, mit dem Kreis der Personen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Deshalb wird eben das meiste nicht einfach weggeworfen, sondern gespendet oder verkauft oder anderweitig wiederverwertet. Wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass mir zum Beispiel Aussortieren durchaus nicht immer leicht fällt und dass ich tendenziell emotional an Dingen hänge und die nicht mal so eben schnell weggeben kann, sondern da einen Moment Zeit brauche. Und dass es mir extrem wichtig ist, aussortierte Sachen nicht einfach wegzuwerfen, sondern wann immer möglich dafür noch eine neue Verwendung zu finden, indem ich es zum Beispiel verschenke oder verkaufe. Also, wir sind alle unterschiedlich und demnach auch unsere Herangehensweise an Minimalismus und uns aussortieren. Annahme Nummer 4: Der Wohnraum muss minimalistisch aussehen. Bei Minimalismus kommen schnell Bilder in den Kopf von Wohnungen mit ganz viel Weiß, auch Schwarz und Grau, Holz, vielen Zimmerpflanzen, kleinen runden Beistelltischchen und ganz viel Leere. Da kann man, wenn man mit Minimalismus anfängt, schon mal auf den Gedanken kommen, dass man seine Wohnung jetzt auch so einrichten muss. Aber Minimalismus ist nicht an irgendeine Form von Einrichtungsstil gebunden. Die eine minimalistische Wohnung kann rustikal eingerichtet sein, die andere industrial oder retro oder boho, das andere minimalistische Haus im Landhausstil oder modern oder hygge oder was auch immer. Um minimalistisch zu leben, ist nicht automatisch ein bestimmter Stil nötig. Natürlich kann euer Wohnraum minimalistisch eingerichtet sein, wenn ihr diesen Stil schön findet, aber es muss nicht sein. Die Wohnung muss nicht Minimalismus schreien. Vielleicht sieht man es eurem Wohnraum auch gar nicht auf den ersten Blick an. Ich glaube, die Auswirkungen von Minimalismus können manchmal mehr was mit dem eigenen Gefühl machen als mit dem Aussehen der Wohnung, dass man sich zum Beispiel befreiter fühlt oder sortierter oder dankbarer. Also klar ändert sich auch was am Aussehen des eigenen Wohnraums, aber das muss für andere gar nicht auf den ersten Blick sichtbar sein. Und es ist für einen selbst oft am sichtbarsten, weil man ja weiß, wie es vorher aussah und seinen Besitz selbst am besten kennt. Ich hatte das auch mal, dass ein Freund bei mir zu Besuch war und er danach einige Zeit später von mir erfahren hat, dass ich minimalistisch lebe. Und dann meint er so, echt? Ist mir gar nicht aufgefallen bei dir. Wobei, ja doch, stimmt jetzt, wo du es sagst, irgendwie schon. Und dieser Punkt, dass der Wohnraum nicht minimalistisch aussehen muss, schließt auch nochmal an Punkt 1 an, dass Minimalismus nicht per se teuer sein muss. Man muss kein Geld für eine krasse Wohnungseinrichtung ausgeben. Manchmal helfen schon ein paar kleine Veränderungen, um die Wohnung neu einzurichten und anders aussehen zu lassen. Zum Beispiel, dass man Möbel umstellt, freie Flächen schafft und Lieblingsteile dabei besonders hervorhebt. Wenn ich meinen aktuellen Einrichtungsstil beschreiben müsste, was ehrlich gesagt mir sehr schwer fällt, denn ich kenne mich in dem Thema nicht so super aus, ich kann jetzt auch keinen genauen Stil benennen, aber dann würde ich sagen, das ist so eine Mischung aus clean, übersichtlich, aber auch gemütlich und irgendwie auch bunt und lebensfroh. Also die Wohnung an sich ist relativ hell und weiß, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe so ein paar Farbakzente, vor allem gelb. Aber sonst ist die Wohnung auch ziemlich bunt, also nicht schwarz, weiß, grau oder so. Ich glaube, dieses Bunte habe ich mir irgendwie von früher noch erhalten. Das hat so ein bisschen was Kindliches, finde ich, auf eine gute Art. Also ich glaube, mein inneres Kind freut sich darüber, dass die Wohnung auch ein bisschen bunt ist. Und die Erwachsene in mir mag die Akzentfarben und die doch eher ruhige Atmosphäre. Also wenn ihr Minimalismus für euch nutzt, dann macht daraus, was ihr wollt. Richtet es minimalistisch ein oder richtet es sonst wie irgendwie ein. Minimalismus ist eben nicht nur was Visuelles, sondern vor allem was, ja, irgendwie was Praktisches, was Greifbares und was gleichzeitig aber auch was Metaphorisches, was etwas mit dem eigenen Gefühl machen kann. Und dann noch Mythos Nummer 5. MinimalistInnen sind radikal. Das schließt so ein bisschen an Punkt Nummer 3 an, dieses Bild, dass MinimalistInnen ganz pragmatisch an alles herangehen. Von außen kann das manchmal ziemlich radikal aussehen, wenn eine Person auf einen Schlag ganz viel aussortiert und man sieht, wie sich Tüten oder Kisten füllen mit Sachen, die sie aussortiert haben und die so, ja, fast von einem auf den anderen Tag oder innerhalb von kürzester Zeit einfach ganz viele Sachen aussortieren. Manchmal sagt man ja auch so, man hat radikal ausgemistet. Und ich verstehe auch, was dahinter steht, denn das ist ja wirklich eine große Veränderung auf einmal. Ich würde aber nicht sagen, dass der Lebensstil Minimalismus in irgendeiner Form sehr radikal ist oder dass eben MinimalistInnen alle radikal sind. Ein viel besseres Wort ist da, finde ich, intentional. Ich kenne das Wort vor allem aus dem Englischen, also intentional, aber ich habe mal geschaut, das Wort gibt es auch genauso im Deutschen. Und ich finde, dafür gibt es kein gutes Synonym, vielleicht am ersten mit Absicht oder eben mit Intention. Aber ja, intentional trifft es irgendwie auf den Punkt. Und es ist eins meiner Lieblingswörter, das ich für mich selbst sehr oft nutze. Ich würde sagen, ich lebe sehr intentional. Vielleicht gerade wegen oder auch wegen Minimalismus. Es fühlt sich übrigens gerade sehr komisch an, das Wort auszusprechen, weil ich das sonst immer nur in meinem Kopf verwende, in meinen Gedanken. Also ja, ich lebe intentional. Ich mache eigentlich nichts in meinem Leben ganz ohne Grund. Also klar lasse ich mich auch mal treiben und schaue, worauf ich ganz spontan Lust habe. Aber das hätte dann ja auch wieder den Grund, dass ich mich spontan und frei fühlen will. Also natürlich hat das Grenzen und man kann vielleicht nicht immer bei allem im Leben einen Grund finden. Aber in den meisten Fällen ist das so meine Art zu leben. Sehr bewusst, mit Intention. Und das zeigt sich eben nicht nur, aber auch bei meinem Besitz. Denn ich besitze nur das, was ich für mich wichtig finde und besitze Dinge nicht einfach nur, weil ich sie besitze, wenn das Sinn macht. Ich glaube, so radikal wirkt es vielleicht auf den ersten Blick auch nur, weil es eben eine Gegenbewegung ist zum massenhaften Konsum und Materialismus. Und wenn man so das Bild von der Konsumgesellschaft gewohnt ist, ja, dann kann es vielleicht auf den ersten Blick radikal erscheinen, wenn man das alles nicht machen will, wenn jemand seinen Konsum sehr bewusst einschränkt. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber für mich fühlt es sich überhaupt nicht radikal in irgendeiner Form an. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten würde. Und das bedeutet auch nicht, dass alle MinimalistInnen engstirnig und gefühllos sind. Sie wissen einfach meistens nur ziemlich genau, was sie wollen und auch nicht wollen. Ich denke, es kommt auch ein bisschen auf die Deutung des Wortes radikal an. Ich finde es in diesem Kontext weniger passend im Sinne von rücksichtslos oder unnachgiebig oder auch extrem politisch. Aber wenn man radikal deutet im Sinne von gründlich oder umfassend, dann passt es schon. Jetzt habe ich das so oft gesagt, dieses Wort, aber ich sage es noch einmal. Also ich finde es nicht radikal, alle Aspekte des eigenen Lebens immer mal wieder zu hinterfragen und sich Dinge bewusst zu machen und danach dann Entscheidungen zu treffen. Eben auch, wenn es um den eigenen Besitz geht. Zumal das ja auch eine Entscheidung ist, die vorrangig einen selbst betrifft und andere nicht schadet. Und es ist ja nicht so, dass MinimalistInnen anderen ihren Lebensstil aufdrängen wollen. Das kann ja jeder selbst entscheiden. Die Minimalismus-Mythen, wie ich sie jetzt mal benannt habe, sind alle so formuliert, als gäbe es nur ein Schwarz-Weiß-Denken, ein Entweder-Oder, durch so Wörter wie alles oder muss oder das ist so und so oder wenn, dann. Aber es gibt immer viele Graustufen dazwischen, viele Abstufungen und Minimalismus kann total vielfältig sein. Und nicht alle MinimalistInnen sind gleich. Ich glaube, darauf will ich hinaus. Man muss für Minimalismus kein bestimmtes Einkommen haben, keine bestimmte Menge an Dingen, keinen bestimmten Einrichtungsstil und keine bestimmten Charakterzüge. Es geht mehr darum, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche besser kennenzulernen und Minimalismus als Werkzeug zu nutzen und das für sich mitzunehmen, was für einen funktioniert. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Bezeichnung MinimalistIn genannt und bezeichne mich auch selbst oft als Minimalistin, aber eigentlich braucht es diese Beschreibung auch gar nicht. Man muss natürlich nicht unbedingt MinimalistIn sein. Man kann auch einfach Minimalismus für sich nutzen, ohne sich so zu bezeichnen, ohne das an diese Identität MinimalistIn zu koppeln. Man muss eben nicht so mit einem Entweder-Oder an Minimalismus herangehen, sondern jede Person kann sich bei Minimalismus das rauspicken, was ihr hilft. Oder natürlich kann sie sich auch als MinimalistIn bezeichnen und im Leben einen Fokus auf dieses Thema richten. Ja, jetzt habe ich sehr oft das Wort Minimalismus gesagt. Das war mein Gedankensalat zum Thema. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Noch eine Ankündigung. Ich habe vor, bald eine Q&A-Folge zu machen. Also wenn ihr Lust habt, dann schickt mir doch gerne eure Fragen, vor allem zu den Themen Aussortieren und Minimalismus. Und von den Fragen, die ihr mir schickt, suche ich dann welche raus und beantworte sie in einer der nächsten Folgen. Also wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt mir die gerne per E-Mail und schreibt in die Betreffzeile Q&A. Oder schreibt sie mir per Instagram-DM und schreibt da auch Q&A dazu. So weiß ich dann nämlich, dass es für diese Q&A-Folge gedacht ist und nicht nur direkt an mich geht, sondern dass ich die Frage auch anonym natürlich in die Fragenfolge einbauen werde. Oder ihr könnt eure Frage auch einfach in die Kommentare vom aktuellen Instagram-Post schreiben. Wenn ihr das macht, nehme ich da auch noch was mit rein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr statt zu schreiben auch eine Sprachnachricht schicken. Wenn ihr das macht, dann kann ich das direkt in die Folge mit einbauen. Aber macht das bitte nur, wenn es für euch okay ist, dass ich das eben mit in der Folge im Internet veröffentliche. Ja, so viel zur zukünftigen Q&A-Folge. Und jetzt nochmal ein kurzer Blick zurück zur letzten Folge. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe bei Folge Nummer 47 auf Spotify eine kleine Umfrage, so ein Q&A eingefügt, nämlich die Frage, zu welchem Thema ihr gerne mal eine Folge hören würdet. Bisher sind da noch nicht so viele Antworten reingekommen. Stand heute, Tag der Aufnahme, eine. Also ergänzt da gerne, wenn ihr wollt, noch eure Folgenwünsche. Und danke an die Person, die schon geantwortet hat. Übrigens, falls du das gerade hörst, du kannst mir gerne deinen Themenwunsch auch nochmal genauer per E-Mail schreiben. Ich bin nämlich nicht sicher, ob ich das Thema, was du dir wünschst, ganz genau verstanden habe. Und möchte ja auf deinen Wunsch zukommen. Also vielleicht kannst du mir das nochmal genauer schreiben, was du dir da wünschst. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die eigene Community, die man aufbaut, zum Beispiel durch einen Podcast, ist einem zu einem gewissen Grad sehr ähnlich und das spiegelt sich dann. Also ich finde es lustig. Ich bin nämlich auch sonst niemand, der viele Kommentare verfasst und Umfragen mitmacht. Ich kann das also total verstehen. Aber falls ihr das doch gerne machen wollt und es vielleicht nicht mitbekommen habt und einen Themenwunsch habt, dann ergänzt da doch gerne noch was, was ihr im Podcast hören wollt. Eure Antworten sind da auch nicht für alle sichtbar, sondern ich habe das so eingestellt, dass nur ich die Antworten sehe. Und natürlich könnt ihr mir auch weiterhin eure Themenwünsche per E-Mail oder per Instagram schreiben. An einfachaussortieren@gmail.com oder an @einfach_aussortieren auf Instagram. Ja, das war's dann für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!